I see a blue wood boat, people waving, critical condition because of high waves.
Diese Not ist so groß, dass Menschen wissentlich das Risiko zu sterben in Kauf nehmen. Europa lässt, obwohl es Rettungsschiffe gibt, die Menschen zurück nach Libyen schleppen, durch die sogenannte libysche Küstenwache.
Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus dem Trailer zu dem neuen Film Seabird, das zivile Auge, gehört. Die Lage und Bedingungen im Mittelmeerraum werden auch 2023 nicht unbedingt besser. Erst kurz vor Beginn des neuen Jahres hat die italienische Regierung ein neues Dekret festgesetzt, welches Rettungsorganisationen einschränkt und Strafen androht. 2022 konnten über 150.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet werden. 2.000 Menschen sind jedoch bei ihrem Weg über das Mittelmeer verunglückt oder werden als vermisst gemeldet. Jetzt im Studio spreche ich mit Felix Weiß. Er ist Mitarbeiter und Pressesprecher von Sea-Watch e.V. und mit ihm werde ich über den neuen Film Seabird, das zivile Auge, reden, aber auch über allgemeine Themen, die in der zivilen Seenotrettung wichtig sind. Von was erzählt denn der Film Seabird überhaupt?
Also Seabird ist erstmal ein Porträt von einem unserer Aktivisten, nämlich von Eike. Eike ist Einsatzleiter von unseren Flugzeugen Seabird 1 und Seabird 2. Das heißt, er betreut die komplette Einsatzplanung und eben auch die Missionsleitung. Und in dem Fall war es uns eben einfach auch wichtig, diesmal einfach eine Erzählerstimme mit dabei zu haben. Der Film beschäftigt sich allerdings mit dem Tag vom 12. Februar 2021, wo unsere Crew aus der Luft mit beobachten musste, wie die sogenannte libysche Küstenwache tatsächlich in so einer Art Hetzjagd versucht hatte, ein überfülltes Holzboot wieder zurück nach Libyen zu verschleppen und dabei eben auch maßgeblich einen Rettungseinsatz von einer spanischen Organisation Proactiva Open Arms blockiert hatte, diesen versucht hatte zu verhindern, dabei aber gescheitert ist. Und es ging uns eigentlich darum, wirklich mal die Mission bzw. diese Luftaufklärungsmission etwas genauer eben zu beleuchten, weil wir sehr viel Fokus eben auf unseren Schiffen haben. Aber was eben viele auch nicht wissen, ist, dass wir mit zwei Flugzeugen eben fliegen, die sehr schnell eben agieren, das heißt sehr politisch. Und genau, das war einfach die Idee, das eben mal zu visualisieren und eben auch mal eine Filmleinwand zu bespielen und eben nicht nur in Tagespresse oder ähnliches das Problem zu beleuchten.
Mhm. Der Film greift ja so einen konkreten Einzelfall eben auf aus der zivilen Seenotrettung. Inwiefern ist denn aber so ein Einzelfall dann auch irgendwie ein bisschen Alltag bei euch?
Also 2021 war tatsächlich das tüchtigste Jahr, was wir mit unserer Luftaufklärung hatten. Wir sind da 140 Missionen geflogen. Wenn man dann nochmal die ganzen Wartungsarbeiten und ähnliches abzielt oder auch die Repressalien, die wir seitens von Italien eben bekommen haben, wo wir auch Wochen oder teilweise Monate lang nicht fliegen konnten, waren wir eigentlich schon fast täglich im Einsatz. Und das ist auch unabdingbar, weil eben staatliche Akteurinnen, unter anderem auch die Seenotrettungsleitstellen oder auch die Grenzschutzagentur Frontex, in keinster Weise mehr zivile Seenotrettung eben unterstützen bzw. eben diese mit Informationen versorgen, aber eben auch zeitgleich keinerlei Rettungskapazitäten mehr zur Verfügung stellen, sondern das eben ausgelagert haben. Das heißt, der Fall war schon jetzt nochmal besonders spektakulär auch für uns, weil eben auch die Brutalität von der libyschen Küstenwache dann nochmal einen anderen Maßstab eben erreicht hatte. Nichtsdestotrotz sind das Szenen, die wir fast tagtäglich eben sehen, dokumentieren und eben auch öffentlich machen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dieses Dekret, was die italienische Regierung Ende 2022 festgesetzt hat, das schränkt euch ja und andere Rettungsorganisationen wirklich maßgeblich ein. Was sagt denn dieses Dekret denn genau und wie geht ihr jetzt aktuell damit um?
Genau, also grundlegend ist es eine Kette von Kriminalisierungsprozessen, die wir da erfahren. Das Dekret betrifft jetzt in dem Fall nicht unsere Flugzeuge, sondern eben unsere Seenotrettungsschiffe. Und es ist eben so, dass wir die Jahre davor Seenotrettung betrieben haben und dann keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommen haben. Das ist Aufgabe vom Staat, weil er eben auch das Hoheitsmandat eben zur Seenotrettung eben besitzt. Das heißt, es war immer wieder der Zustand, dass wir mit hunderten Menschen teilweise wochenlang vor der italienischen Küste rumgefahren sind, keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommen haben, was dann eben absolute Notsituationen eben ausgelöst hatte. Aus diesen ganzen Prozessketten heraus sind unsere Schiffe einfach größer geworden, weil wir uns da anders eben aufbauen mussten. Wir mussten dafür Sorge tragen, dass wir teilweise auch über Wochen einfach ein vernünftiges Konzept auf den Schiffen eben entwickeln, dass es auch für alle eben sicher ist. Und nun ist es so, dass das Dekret uns vorschreibt, dass wir nach jeder Seenotrettung bzw. nach jedem Seenotrettungsfall die Menschen auch sofort an Land bringen müssen. Das ist in dem Fall wahnsinnig kritisch, weil zum Beispiel unser Schiff, die Sea-Watch 3, bis zu 600, 800 Menschen eben retten kann. Das heißt, sie ist konzipiert, um 8 bis 10 Rettungseinsätze eben durchzuführen und absolut ungeeignet und auch ja, völlig überdimensioniert, nach einer Seenotrettung eben das Einsatzgebiet zu verlassen und dann eben die Menschen an Land zu bringen. Und das hat einfach zwei Kalküle, die da mit sich bringt. Erstens kriegen Seenotrettungsschiffe aktuell dann Häfen zugewiesen, die unfassbar weit im Norden sind. Das heißt, oben in Florenz, in Genua, alles, was weit über Rom liegt. Da brauchen unsere Schiffe 2 Tage hin, teilweise 2,5 Tage. Und eben, wir sind genau in dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr im Einsatzgebiet. Das heißt, man rettet vielleicht irgendwie ein kleineres Boot mit 15, 20 Menschen, muss dann aber das Einsatzgebiet eben sofort wieder verlassen, obwohl gegebenenfalls noch 3, 4 weitere Seenotrettungsfälle in der Umgebung eben sind. Und damit blockiert man in dem Fall eben Seenotrettung nicht in dem Kontext, dass man eben die Schiffe als solches komplett aus dem Einsatzgebiet fernhält, aber man verzieht eben komplett das Einsatzprozedere und sorgt eben damit dafür, dass diese riesengroßen Schiffe einfach nicht mehr ihre Arbeit machen können.
Wie geht ihr jetzt damit um? Also gibt es schon irgendwelche Pläne oder Pläne, die ausgearbeitet werden, um dieses Dekret irgendwie vielleicht zu umgehen oder damit zumindest umzugehen?
Wir sind natürlich da politisch sehr nah dran. Das heißt, wir werden auch prüfen, ob das überhaupt verfassungswidrig eben ist. Gleichzeitig gibt es natürlich eben auch Konzepte, wo wir uns auch fluide verhalten müssen. Das heißt, gegebenenfalls wieder kleinere Schiffe eben kaufen, dafür allerdings mehr. Es ist ja auch eben so, dass es mittlerweile auch eine Flotte von zivilen Seenotrettungsschiffen eben gibt. Das heißt, Sea-Watch ist ja nicht die einzige NGO. Und da natürlich eben auch Absprachen innerhalb eben bestehen, wann welches Schiff eben auch im Einsatzgebiet eben ist. Nichtsdestotrotz ist es einfach jetzt unter Giorgia Meloni, der aktuellen Premierministerin von Italien, eben so, dass wir auch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder auch Jahren da mit weiteren Kriminalisierungsprozessen eben halt rechnen, sodass das auf jeden Fall noch nicht das Ende ist. Wie wir das Dekret jetzt eben umgehen oder eben da bessere Einsatzmöglichkeiten eben aufbauen können, das wird sich jetzt einfach erstmal zeigen.
Falls ihr gegen so dieses Dekret verstoßt, was für Strafen könnten euch dann vorgeworfen werden?
Auch das muss ich tatsächlich zeigen. Die letzten Klageschriften, die uns da angedroht wurden, konnten nicht durchgesetzt werden. Das heißt, diese Verfahren haben wir gewonnen. Man spricht da allerdings von mehreren 1.000 Euro pro geretteten Menschen und zeitgleich natürlich eben auch immer wieder mit einer Blockade. Das heißt, es sind massive Summen, die zum Beispiel auch kleinere NGOs niemals stemmen könnten. Und zeitgleich werden dann natürlich eben halt Verfahren eben eingeleitet gegenüber der Crew, gegenüber der NGO und allen voran auch eben gegenüber den Schiffen, was ja das Hauptmerkmal bzw. überhaupt die Hauptmotivation ist seitens der italienischen Regierung, eben diese Schiffe und die Crew möglichst lange eben aus dem Einsatzgebiet fernzuhalten.
Also ich meine, wenn ich das alles mal höre, wie viele Steine euch in den Weg gelegt werden, da fehlen einem ja quasi wirklich die Worte, weil am Ende geht es ja einfach um Menschenleben. Und um es jetzt vielleicht mal irgendwie blauäugig zu fragen, warum werden euch denn so viele Steine in den Weg gelegt? Ich meine, ihr finanziert euch selbst, ihr seid wirklich effektiv mit eurer Arbeit und ihr rettet Menschenleben. Warum dann eure Arbeit so schwer zu machen?
Ich gehe mal stark davon auch aus, dass es einfach darum geht, einen Sündenbock für gewisse Problematik eben zu suchen beziehungsweise auch gefunden zu haben. Es war ja auch so, dass es zum Beispiel 2014 eine italienische Seenotrettungsmission gab, die Mare Nostrum, so hieß sie damals. Die war von staatlicher Seite eben konstruiert und hatte alles, was man eben braucht, um Seenotrettung zu betreiben. Das heißt Hubschrauber, Flugzeuge, Seenotrettungsboote und. Und ein Jahr später wurde die allerdings eingestellt, weil man sich über die Kostenteilnahme seitens der Europäischen Union nicht einigen konnte. Und aus diesem Vakuum heraus war ja überhaupt erstmal die Notwendigkeit da, zivile Seenotrettung zu betreiben. Das ist ja immer noch ein Unding, dass überhaupt zivilgesellschaftliche Akteurinnen mit einem spendenfinanzierten Seenotrettungsschiff im Mittelmeer Seenotrettung betreiben müssen. Und es gibt einfach, wie schon gesagt, verschiedenste Prozesse, die in Italien einfach nicht funktionieren und demzufolge einfach auch, genau, man da einen Sündenbock braucht. Um das genauer zu erklären, ist es zum Beispiel so, dass gerade mal 8 bis 10% der Menschen, die in Italien eben ankommen, über zivile Seenotrettungsschiffe das Land eben erreichen. Der Rest kommt hauptsächlich eigenständig an oder wird von der italienischen Küstenwache gerettet oder allen voran auch von der Handelsschifffahrt. Da macht man natürlich keine Kriminalisierungsprozesse oder auch eben kein Schemata, um die Leute eben komplett zu diffamieren, aber man braucht eben einfach einen Bösewicht, um eben wirklich seine rassistische Migrationspolitik ganz klar an irgendwas eben festzumachen.
In dem Film kommt es auch ein Hauptakteur, ja die libysche Küstenwache.
Genau.
Wie arbeitet denn die EU mit dieser libyschen Küstenwache zusammen und inwiefern ist das denn sehr kritisch?
Das geht wieder genau zu dem Punkt eben zurück. Also vorrangig war es eben so, dass die Seenotrettungsmission von Italien eben eingestellt wurde. Daraufhin wurden dann eben Migrationsprozesse entworfen, um halt Menschen davon abzuhalten, überhaupt erst Libyen zu verlassen. Oder wenn sie das dann eben tun, möglichst zeitnah dann auch wieder zurück nach Libyen zu verschleppen. Italien oder die Europäische Union und ihre Anrainerstaaten haben dafür die rechtlichen Mittel nicht. Es gibt eine Genfer Flüchtlingskonvention, die ganz klar eben besagt, dass Menschen, die aus Gebieten fliehen, wo ihnen zum Beispiel Tod, Folter, Vergewaltigung oder ähnliches droht, nicht wieder in diese Orte zurückgebracht werden dürfen. Das heißt, sollte Italien zum Beispiel Menschen auf hoher See retten und eigenständig wieder zurück nach Libyen verschleppen, würden sie damit das Völkerrecht brechen. Das heißt, man hat einen Akteur gebraucht, der eben diese Drecksarbeit eben macht, sodass man das einfach externalisieren kann und eben auslagert. Und die sogenannte libysche Küstenwache hat in den letzten Jahren Millionen von Euro bekommen. Das lief damals über den European Trust Fund for Africa. Trainingsprozesse, Trainingseinheiten, Equipment und. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen eingegliedert, da einfach irgendwie die libysche Küstenwache zu dem Zeitpunkt auch gut aufgebaut war. Allerdings jetzt unter Giorgia Meloni das nochmal eine Klimax eben findet. Erst vor ein paar Monaten wurden weitere 6 Patrouillenboote von Italien nach Libyen eben verschickt. Es gibt da verschiedenste Aufklärmissionen. Es gibt zum Beispiel auch die Grenzschutzagentur Frontex, die der libyschen Küstenwache eben mit ihrer Luftaufklärung eben zuarbeitet. Und es ist theoretisch einfach nur ein Werkzeug, um einfach irgendwie ein Völkerrecht auszuhebeln, weil man sich da diesbezüglich eben nicht die Hände schmutzig machen kann, sondern einfach jemanden braucht, der eben ungestraft die Menschen wieder zurück nach Libyen verschleppen kann.
Ihr leistet ja nicht nur aktive, helfende Arbeit, sondern seid ja auch auf der politischen Seite immer aktiver unterwegs. Was ist denn jetzt der Plan oder habt ihr irgendwelche konkreten politischen Forderungen für das Jahr 2023?
Ja, also genau. Allen voran zum Beispiel auch unserer Luftaufklärungsmission geht es natürlich primär darum, Boote in Seenot zu finden. Aber es geht auch darum, Menschenrechtsverletzungen einfach zu dokumentieren und diese eben öffentlich zu machen. Das heißt, auch hier hat wieder ganz klar natürlich Italien ein Interesse, unsere Flugzeuge auch zu blockieren, weil man eben nicht möchte, dass die Zivilgesellschaft da eben zuguckt. Unsere weiteren Forderungen sind eben nach wie vor, dass Italien allen voran auch mit der Zusammenarbeit der Europäischen Union endlich wieder eine Seenotrettung von staatlicher Seite im Mittelmeer eben aufnehmen muss. Und das ist es quasi nicht mehr zu erklären. Erst vor wenigen Tagen gab es wieder ein riesengroßes Bootsunglück an der italienischen Küste, wo mindestens 70 Menschen ertrunken sind. Weitere 30 werden eben noch vermisst. Aber es reicht anscheinend eben auch noch nicht, diese Politik aufzuwecken. Und das sind eben unsere Forderungen. Also ganz klar natürlich eben Bewegungsfreiheit für alle, etablieren von der staatlichen Seenotrettungsmission und eben einfach den Status quo, der aktuell eben vorherrscht, dass eben Menschen sich nach diesen ganzen Grausamkeiten, die sie in Libyen erfahren haben, noch auf ein Schlauchboot setzen müssen, 2 Tage übers Mittelmeer fahren, um dann endlich ihre Asylanträge stellen zu dürfen, das einfach wirklich eben zu umgehen und eben auch legale Einreisewege zu fordern.
Wenn du jetzt auf die nächste Arbeit 2023 schaust, die Frage nach politischen Forderungen habe ich jetzt schon gestellt. Wie schaut eure Arbeit jetzt eben auf der aktiven Seite, also ganz konkret aus, wie ihr weiterhelft?
Also wir haben ein niegelnagelneues Schiff, die Sea-Watch 5. Das liegt einfach daran, dass unser altes Schiff, die Sea-Watch 3, wirklich jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Sie ist zwar trotzdem noch einsatzfähig, wird aber von Italien massiv kriminalisiert, liegt auch schon in den letzten Monaten einfach in den Hafen eben rum. Das heißt, wir brauchen da wirklich was Neueres, was Fluideres. Das haben wir uns im letzten Jahr gekauft. Die ist gerade im Umbau oben in Flensburg und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann im Mai ihre erste Mission eben rausfahren. Das heißt, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, eben auch solche Schiffe eben auszusenden. Das ist ein klares Signal an die italienische Regierung oder natürlich eben auch an die Zivilbevölkerung und eben auch weiterhin mit unseren Flugzeugen wirklich halt ein Dorn im Auge eben sein und da einfach irgendwie stören, Klagenschriften eben erstellen, die Bevölkerung eben informieren, was da eben tatsächlich mit Steuergeldern eben passiert und eben das versuchen eben alles aufzudecken.